Direkt aus Europa, Nummer 430, Seite B.
Deutschlandradio Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Warte mal, das sage ich bestimmt 10-mal am Tag. Über das Warten.
Bitte haben Sie noch einen Augenblick Geduld. Wir verbinden Sie weiter.
Bitte warten, bitte warten. Zurzeit sind leider alle Leitungen belegt. Sie werden mit dem nächsten freien Mitarbeiter verbunden.
Warten kann ja auch Muße bedeuten.
Es ist langweilig und nervig.
Warten ist das Erleben von Zeit. Und natürlich abhängig von äußeren Umständen. Davon, wie und worauf man wartet, sagt der Soziologe Dr. Andreas Göttlich von der Universität Konstanz.
Warten, kann man generell sagen, ist ein Phänomen oder eine Verhaltensform, die ganz selten eigentlich wertneutral verläuft. Also Warten ist oftmals emotional aufgeladen und Hoffen und Fürchten beschreiben eben solche emotionale Aufladungen des Wartens. Das hängt natürlich immer davon ab, wie wir das Erwartete dann bewerten.
Wer Kinder hat, kennt das. Schon nach wenigen Reisekilometern im Auto geht's los. Mama, wann sind wir endlich da? Ob man bald sagt oder in 3 Tagen, macht kaum einen Unterschied. Ein paar Minuten Ruhe, schon tönt's wieder vom Rücksitz.
Und Säuglinge können überhaupt noch nicht warten. Sie schreien einfach, wenn sie etwas brauchen oder haben wollen. Warten können ist eine Frage der Zeitwahrnehmung. Die wird etwa ab dem 3. Lebensjahr immer differenzierter. Vor allem aber hängt es ab von der Selbstkontrolle. Auch die entwickeln Kinder erst nach und nach. Manche mehr, manche weniger.
Es geht vorwärts, Schritt für Schritt. Und wehe, einer drängelt sich vor an der Supermarktkasse. Gut, wenn jemand behindert ist oder sehr alt. Mütter mit quengelnden Kindern lässt man womöglich auch vor. Oder an der Kinokasse. Da kann Angst aufkommen, ob es noch genug Eintrittskarten gibt. Und wo es mehrere Warteschlangen gibt, warum ist meine immer langsamer?
Das demokratische Prinzip der Warteschlange ist selbstverständlich ein bloßes Ideal. Problematisch wird es zum Beispiel, wenn Güter, für die man ansteht, knapp sind.
Je negativer konnotiert das Warten eigentlich in der Gesellschaft ist, desto mehr kann man dadurch soziales Prestige demonstrieren, wenn man eben nicht warten muss oder wenn man andere Personen warten lassen kann. Also das betrifft dann genau solche Phänomene wie den Privatpatienten beim Arzt oder der Business-Class-Reisende, der eben in eine schnellere Boarding-Lane kommt am Flughafen. Also da wird soziales Prestige dadurch vermittelt, dass man eben sich die Wartezeit sparen kann.
Ja, man verwartet hier die Zeit, bis der Zug kommt oder bis der Bus kommt.
Langeweile, Ungeduld, macht keinen Spaß.
Es kommt ja darauf an, was man währenddessen tut.
Wahrscheinlich gucke ich aufs Handy.
Eigentlich sehr unnötig zu warten immer auf alles.
Warten bedeutet Unterbrechungen im Zeitfluss. Daraus entsteht Ungeduld. Noch verschärft durch unser strenges Zeitnutzungsprinzip. Erholung, Pausen im Alltag sind kaum noch vorgesehen. Das Warten als unproduktive Zeit abzuschaffen, das scheint ein Ziel unserer Zeit, wenn auch ein fragwürdiges. Professor Peter Forderer ist Kommunikationswissenschaftler an der Uni Mannheim.
Denken Sie an eine Zugfahrt beispielsweise, in der es immer weniger Menschen gibt, die einfach mal nach draußen schauen. Zwischen dem einen oder anderen Gespräch sucht man immer noch eine Möglichkeit, die Zeit, die ja offensichtlich so unerträglich ist, zu vertreiben, indem man mit dem Smartphone andere Kommunikation herbeiführt.
Ein weiterer medial-technischer Versuch, mit dem Warten umzugehen, der Fortschrittsbalken am Computer, beim Herunterladen eines Programms zum Beispiel. Warten sichtbar machen. Das eröffnet scheinbar neue Möglichkeiten der Kontrolle über die Zeit.
Wenn Sie so wollen, ist es ja auch nur eine Illusion. Mittlerweile weiß jeder, dass diese Fortschrittsbalken eine völlig verzerrte Wiedergabe darstellen, der Zeit, auf die man warten muss. Also es ist nichts anderes im Prinzip, als dem Nutzer die Illusion vermitteln, ja, es geht voran.
Solche Wartehilfen sind inzwischen weit verbreitet. Auf Bahnhöfen werden die Minuten bis zum nächsten Zug angezeigt. Wartenummern in Behörden erscheinen auf großen Displays.
Denn das Schlimmste, was dem Wartenden passieren kann, ist, dass er ja merkt, es passiert nichts. Ich komme aus dieser Situation unter Umständen niemals raus.
Kontrolle der Wartezeit und Möglichkeiten der Ablenkung, das kann auch etwas Tröstliches haben, etwa wenn ein alter Mensch auf Besuch wartet. Aber im Ganzen verändern die medialen Wartevermeidungsstrategien Kommunikation und soziale Kontakte nicht immer zum Guten.
Wenn wir etwa soziale Medien nutzen, dann sehen wir nicht nur, dass eine Nachricht von uns abgeschickt wurde, wir sehen nicht nur, dass der oder die Empfängerin die Nachricht erhalten hat, sondern wir sehen auch, ob die Nachricht bereits gelesen wurde. Und da entsteht natürlich so etwas wie eine Ungeduld, warum diese Person, da sie dann die Nachricht ja gelesen hat, noch nicht reagiert hat.
Warten auf Antwort. Zuhören wird immer schwieriger und das wirkt bis in die persönliche Kommunikation.
Denken Sie etwa an Situationen, in denen Personen zusammensitzen und in regelmäßigen Abständen immer wieder auf ihr Smartphone schauen müssen, weil sie den Eindruck haben, es könnte ja inzwischen eine Nachricht gekommen sein und auf die muss ich sofort reagieren. Und das verändert natürlich auch ein Stück weit unsere Bereitschaft, uns auf den uns gegenüber Sitzenden einzulassen, ein gewisses Maß an Geduld zu haben. Es muss immer und in jedem Moment etwas Neues und Interessantes passieren, dass mitunter Dinge Zeit brauchen, ein Gedanke, eine Überlegung sich entwickeln muss über eine bestimmte Zeit. Das ist nach wie vor richtig, dafür gibt es aber zunehmend weniger Gelegenheiten. Den Asiaten schreiben wir mehr das Kontemplative zu oder die Fähigkeit dazu. Das hat sich natürlich in diesen auch sich sehr, sehr schnell verändernden Gesellschaften mit einer extrem hohen Offenheit gegenüber neuen technologischen Entwicklungen binnen sehr kurzer Zeit rasant verändert. Ich bin relativ häufig in China und habe dort mit Kollegen zu tun, mit denen es fast nicht mehr möglich ist, ein Gespräch zu führen, ohne dass sie dabei ihr Smartphone in der Hand haben. Also an Kontemplation, zumindest im Geschäftsleben, im Berufsleben, ist dort immer weniger festzustellen.
Kein asiatisch gelassenes Warten mehr. Andererseits gibt es auch hier Menschen, die noch wissen, wie es geht.
Beim Thema Warten fällt mir ein, dass man seinen Gedanken nachhängen kann.
Ich versuche, dass das nicht stressig wird.
Wenn ich beim Arzt sitze, ist es angenehm, Wartezeit, da kann ich dann immer gut lesen.
Ich finde, Warten ist eine Sache der Einstellung.
Man kann es aushalten, das Warten. Man kann es lernen. Sollte, muss es vielleicht sogar wieder.
Worum es mir geht, ist, dass man bestimmte Situationen nur erleben kann, wenn man sie nicht immer mit einer alternativen Aktivität belegt. Und wenn diese Situationen dadurch verschwinden, dass wir sozusagen sie immer und überall füllen mit dem, was uns das Internet gerade anbieten könnte, da wird es immer etwas geben, aber es wird uns nicht erlauben, ein Stück weit eben auch kontemplativer zu sein, aufmerksamer zu sein für das, was um uns herum passiert, in der Welt da draußen, sondern wir suchen uns diese andere Welt und haben keine Augen und keine Sinne mehr für das, was gerade in diesem Moment mit uns passiert.
Früher gab es dafür den Begriff Muße, im Grimmschen Wörterbuch definiert als Fernsein von Geschäften oder Abhaltungen. Heute würde das, was Peter Vorderer meint, vielleicht unter dem Schlagwort Achtsamkeit diskutiert. Warten als eine Zeit verstanden, die man nicht totschlagen muss, als zusätzliche, geschenkte Zeit. Vielleicht können Forscher dem Warten auch deshalb so viel Positives abgewinnen, weil es eine Tugend ihrer Profession ist. Der Soziologe Andreas Göttlich erinnert in diesem Zusammenhang an ein besonders kurioses Experiment.
Da haben also Physiker versucht, das Tropfverhalten von Pech zu untersuchen und zwischen den relevanten Ereignissen, also zwischen dem Tropfen dieses Pechklumpens, der da im Labor beobachtet wurde, vergingen jeweils Jahre.
1927 hatte Thomas Parnell in Australien begonnen, das Tropfverhalten dieses sehr zähen Stoffs zu untersuchen. Er hat keinen einzigen Tropfen fallen gesehen. Er konnte dieses Pechklumpen-Experiment zu Lebzeiten nicht weiterführen, denn bis heute sind gerade mal 8 Tropfen gefallen.
Und zwar könnte man sagen, dass in vielen Fällen der Forscher abwarten muss, um zu einer korrekten Interpretation seiner Daten zu gelangen. Also man muss das Verstehen der Daten gewissermaßen in sich reifen lassen. Man muss die Daten immer wieder hin und her wenden, von verschiedenen Seiten betrachten. Ich glaube tatsächlich, dass man das wohl für so ziemlich jedwede Form von Forschung behaupten kann, dass Warten eine gewisse Rolle spielt.
Über das Warten. Das war die Sendung von Andrea und Justin Westhoff. Damit enden die Zeitfragen heute auch schon. Wenn Sie mögen, können Sie alle Beiträge auf www.deutschlandradiokultur.de nachhören und nachlesen. Hier im Programm geht's jetzt weiter.
Das Wetter. Heute ist der Himmel meist bedeckt und es regnet weiterhin. In der Mitte und in Teilen Norddeutschlands ergiebig. Dabei ist es teilweise stürmisch. Die Temperaturen steigen auf 8 bis 16 Grad.
Deutschlandradio Kultur. Deutschlandrundfahrt.
Mein Vater sagt mir immer, das wären bis zu 1,5 Millionen Stöcke gewesen, die da jährlich insgesamt in dieser Region verkauft wurden.
Wenn alle da sind, sind wir 262 Einwohner.
Und dann ging das in diese Wanderregion Tegernsee oder aber nach Österreich ins Zillertal.
Mit Gehstock und Zylinder. Die letzten Stockmacher zwischen Thüringen und Hessen. Eine Deutschlandrundfahrt von Florian Felix Wey.
Linde Werra ist das Stockmacherdorf Deutschlands, denn 1836 kam der Stockmacher Wilhelm Ludwig Wagner aus Eddigehausen bei Göttingen nach Linde Werra, fand hier ringsrum im Höhberg und in der Hart das Rohmaterial, was er benötigte, um Stöcke herzustellen. Und er lehrte hier vielen armen Bauern das Stöckemachen und die hatten dann zu ihrer ärmlichen Landwirtschaft ein Zubrot. Die haben alle von ihm das gelernt oder dann eben auch, nachdem er dann gestorben war, von den Leuten, die das von ihm gelernt haben, die haben das dann weitergegeben. Linde Werra hat eine Höhe von 142 Meter über dem Meeresspiegel. Oben ist die Teufelskanzel, ein Felsvorsprung, ist eine Höhe von 452 Meter. Und wir liegen hier in diesem Talkessel. Und in diesem Talkessel hängt natürlich sich auch manchmal das Wetter fest, sodass wir hier lange Nebel haben, wenn woanders schon die Sonne scheint. 2 Kilometer Luftlinie verläuft die Eisenbahnlinie Hamburg-München.
Erklärt Gerhard Propf, Bürgermeister von Linde Werra.
Es ist so neblig hier drin, weil wir hier mit Wasserdampf arbeiten. Hier werden Kastanienstöcke, die wir aus der eigenen Plantage holen, die werden hier circa eine Stunde mit Wasserdampf gedämpft und dann anschließend werden die Schösslinge geschält.
Walter Göttlicher steht in Dampfschwaden gehüllt neben einer seltsamen Maschine mit ein paar großen rotierenden Rädern.
Die Maschine hat mein Vater vor, keine Ahnung, 40 Jahren oder so gebaut.
Erklärt derjenige, dem das alles hier gehört, in Walhausen, 3 Kilometer von Linde Werra entfernt und in der gleichen Flussniederung gelegen.
Mein Name ist Hans-Jochen Gastrock. Ich bin die 5. Generation des Familienunternehmens der Firma Gastrock Stöcke.
Es ist eine der letzten Fabriken in Europa, die noch Stöcke herstellt. Aus dem Urmaterial schlechthin, dem Holz. Genauer gesagt aus Bäumen im Babyalter, frischen Trieben, die abgeschnitten und für die meisten Stockvarianten entrindet werden.
Vor dieser Zeit wurde das alles noch von Hand abgeschält. Da gab es so kleine Schälmesserchen, wo dann jeder einzelne Stock ein bisschen angeschnitten wurde, wo die Schale dann abgezogen wurde. Und jetzt haben wir natürlich eine riesen Erleichterung durch diese Maschine, wo die beiden Reifenpaare nachher die Schale auf dem Holz einfach nur andrücken. Und die Mitarbeiter, die brauchen dann nur noch die Schale abziehen, als wenn man eine Banane schält.
Ich bekomme einen Bärenhunger. Ja, eigentlich denke ich nur noch an etwas ganz Bestimmtes zu essen.
Das ist an dem Geruch, den Sie hier riechen. Und zwar ist das ja die Kastanie, es ist die Marone, die Esskastanie. Und deswegen haben Sie hier so einen süßlichen Holzgeruch.
Holzgeruch? Nein, bester Maronen- oder Süßkartoffelduft. Wenn meine Eltern mich zum Wandern überredeten, im Schwarzwaldurlaub, im Allgäu, dann musste am ersten Ferientag ein Kinderwanderstock gekauft werden. Zumindest bis ich 12, 13 Jahre alt wurde. Dann war Schluss damit.
Es gibt verschiedene Kategorien an Stöcken. Das sind einmal die klassischen Wanderstöcke, dann gibt es diese ganzen Krankenstöcke oder Gesundheitsstöcke nennt man sie auch, dann gibt es Spazierstöcke.
Erläutert Michael Geier, der wie Hans Gastrock in fünfter Generation das Stockgewerbe betreibt.
Mein Vater und mein Großvater waren Meister. Bei mir ist es so, dass ich eben den Meisterbrief nicht mehr erwerben konnte, da es die Möglichkeit dazu nicht mehr gab. Wir stellen hauptsächlich die traditionellen Wanderstöcke her, ordentliche Holzstöcke mit gebogenen Griffen, mit Wurzelgriffen, Marschierer, Jagdsitzstöcke, eigentlich die ganze Palette der Wanderstöcke.
Ein Mann mit Stock, präziser und denkbar ohne seinen Stock, war mein Großvater. Durch einen Arbeitsunfall unter Tage wurde er frühzeitig zum Invaliden. Ein steifes Bein blieb zurück. Er brauchte den Stock. Doch der Stock, vielmehr die Stöcke, waren für ihn mehr als eine Gehhilfe. Sicher nicht ganz so bedeutsam, wie sie noch für seine Großeltern gewesen sein mochten, aber doch viel gewichtiger als für uns heute.
Man promenierte, man plauderte, man flirtete und unterstrich die Nonchalance mit dem Stock, den man kaum zur Unterstützung der Schritte aufsetzte. Der Stock repräsentierte und unterstrich die Persönlichkeit seines Trägers mit einem Minimum an Aufwand, wenn wir an unser heutiges Repräsentationsobjekt, das Auto, denken. Der Stock war, poetisch ausgedrückt, ein Ausrufezeichen des inneren und äußeren Wesens.
Schreibt Ulrich Klever in der einzigen deutschsprachigen Kulturgeschichte des Stockes, die vor mehr als 30 Jahren erschien und heute nur noch im Antiquariat zu finden ist.
Um 1890 gab es in Paris im Quartier des Rues Saint-Denis, Saint-Martin und Saint-Sauveur rund 250 Geschäfte, die Stöcke führten.
Davon kann heute keine Rede mehr sein, doch markante Griffe gibt es immer noch.
Auch Totenköpfe können wir verkaufen. Und zwar sind das Metallgriffe, die gegossen wurden in einer speziellen Form. Und das sind Totenköpfe. Die sind dann glanzverchromt und ist ein bisschen skurril, die Sache. Ne? Es gibt viele Leute, die sich mit solchen Sachen dann schmücken.
Die Firma Gastrock produziert und vertreibt nicht nur naturverbundene Wanderstöcke, sondern auch jene Form von eleganten Statussymbolen, wie sie früher für jeden Auftritt in der Öffentlichkeit unerlässlich waren. Josef Kepler, der ehrenamtlich das Stockmachermuseum im Stockmacherdorf betreut.
Ich wohne seit 1964 in Lindewerra und bin als junger Lehrer hierher gekommen und bin praktisch, wie man so schön sagt, hängen geblieben, indem ich eines Stockmachers Töchterlein heiratete.
Das Museum ist in einer alten Stockmacherwerkstatt untergebracht, deren Hauptraum, das Backhaus, von einem Ofen beherrscht wird.
Ein Backhaus gehört ganz einfach zur Stockmacherei, denn hier befindet sich der rußverschwärzte Backofen. Um den 32 Arbeitsgänge umfassenden Produktionsprozess mit einem wichtigen Arbeitsgang abzuschließen, nämlich dem Trocknen der Stöcke, nachdem sie angebogen waren.
Details wie die Zahl der Arbeitsschritte erfuhr der pensionierte Lehrer von seinen Schülern. Während der DDR-Zeit gab es noch knapp ein Dutzend Stockmacherfamilien in Lindewerra und die Kinder besserten ihr Taschengeld durch häusliche Mitarbeit auf. In Schulaufsätzen berichteten sie dann darüber.
So weiß ich von einem Schüler, der jeden Arbeitsgang beschrieben hat, dass es 32 Arbeitsgänge sind. Ein Stockmacher hätte sich diese Mühe sicherlich nicht gemacht, um das so genau zu ermitteln, aber die Kinder haben das gern getan.
Zwischen 30 und 32 Arbeitsgängen sind halt nötig, um einen fertigen Stock herzustellen vom Urprodukt, dem Schössling.
Erläutert Michael Geier in seiner Stockwerkstatt.
In groben Zügen kann man das eigentlich so beschreiben, dass der Stock zuerst einmal im Wald geschlagen werden muss. Dann wird er geschält. Als nächstes wird der Stock gewaschen. Der nächste und wichtigste Arbeitsgang ist eben das Biegen des Griffes. Und dazu wird der Stock vorher gedämpft, danach gebogen und gleich auch gerichtet. Ein weiterer Arbeitsgang ist eben das Trocknen. Der Stock wird geschliffen, auf Länge gesägt. Dann wird der Stock wiederum noch einmal gerichtet.
wobei beeindruckenderweise keinerlei Lineal oder Ähnliches angelegt wird.
Das wird nur mit Augenmaß gemacht. Man schaut immer an dem Stock entlang und sieht dann jede kleinste Krümmung oder Biegung, die da nicht hingehört. Und zu guter Letzt wird das Holz dann lackiert und verpackt und dann ist der Stock fertig für den Verkauf. Das ist ein sogenannter Pilzsammlerstock oder Korbstock auch genannt. Und dieser Stock wird eben viel in England benutzt, um wirklich Pilze zu sammeln.
Und dann in den rund um den Stock geflochtenen Korb zu stecken. 10-mal besser ist das als ein Stoffbeutel und 100-mal besser als eine Plastiktüte.
Das ist mal eine ganz außergewöhnliche Idee, obwohl der Stock schon sehr alt ist und schon eine lange Tradition hat.
Wer bei Harrods einen edlen Gehstock erwirbt, kauft mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Produkt aus der Grenzregion zwischen Hessen und Thüringen. Von dort her kommen auch die Utensilien für die kleine Pause dazwischen.
Zum Beispiel der sogenannte Jagdsitzstock, der sowohl zum Wandern als auch zum Ausruhen dient. Im Eichsfeld wird er auch gern als Wallfahrtsstock bezeichnet, denn mit solch einem Stock kann man dann in die zahlreichen Wallfahrtsorte des Eichsfeldes im Sommer gehen. Also klappt man diesen Jagdsitzstock auseinander und hat einen wunderbaren Ledersitz, auf den man sich setzen kann und kann dann ja zum Beispiel die Predigt andächtig anhören.
Dass 1945 der größte Teil der deutschen Stockmacherbetriebe unmittelbar an der innerdeutschen Grenze lag, und zwar auf der östlichen Seite, erleichterte dem Gewerbe das Überleben nicht gerade. Erstens bezog man schon seit den 20er Jahren Rohware wie Kastanienschösslinge aus dem nun unzugänglichen Südeuropa. Zweitens lagen die Hauptabsatzgebiete der Wanderstockmacher auch weniger im Ostblock als im Alpenraum.
Mein Vater hatte dann in 1964 in dem hessischen Ort Oberrieden, genau gegenüber von Lindewerra, begonnen, ein Haus zu bauen und eine Werkstatt zu bauen.
Erzählt Hans Gastrock, der Fabrikant aus Walhausen. Auch seine Familie stammt ursprünglich aus Lindewerra.
Mein Ururgroßvater Johannes hat in 1868 das Gewerbe der Firma Gastrock angemeldet. Und auch er hat sich hier an den Waldungen bedient und hat sich dann den Rohstock geholt.
Der wie für alle Lindewerschen an den Hängen der Werra gedieh, in den heimischen Eichenwäldern.
Hier sehen Sie auch, wie lang der gewachsen ist. Alles 3 Jahre alt gewachsenes Holz. Und die Esche war ja sogar 10, 12, teilweise 15 Jahre alt.
Das war jetzt wieder die Kastanie.
Das ist wieder Kastanie, ja.
Da sieht man aber, wie schnell die wachsen.
Und da haben Sie bei der Esche gesehen, wie klein, wie winzig diese Jahresringe da sind, was man da von geringem Zuwachs hat.
Im Prinzip sind es dieselben Produktionsschritte wie in der handwerklichen Stockmacherei.
Mitten im Ort beginnt der Theodor Stormweg. Theodor Storm ist nachweislich 1857 diesen Weg mit einigen Gefolgsleuten von Lindewerra auf die Teufelskanze gewandert. Also auf 3 Kilometer Länge kann man das erwandern, sind das auf 3 Kilometer 300 Höhenmeter Unterschied. Also doch schon, ich sag mal, ein gewaltiger Höhenunterschied.
Und den will ich jetzt auch bewältigen. Denn was wäre eine Stocksendung ohne einen Stocktest? Allerdings habe ich noch gar keinen.
Moin, ich bin noch mal da.
Sie sind noch mal da.
Ja, ich will heute eine Wanderung zur Teufels, wie heißt die, Kanzel machen.
Teufelskanzel,
ja. Und jetzt will ich Ihnen noch einen Stock abkaufen dafür.
Oh, ja.
Michael Geier zeigt mir dünne und dicke, verzierte und unverzierte Wanderstöcke im Preis zwischen 25 und 35 Euro. Die sogenannten Marschierer ohne gebogenen Griff, einem Hirtenstock nicht unähnlich, sagen mir weniger zu.
Das ist gerade ein sehr schöner.
Der ist ein schöner, ja.
Der hat eine schöne Maserung.
Der ist hübsch, ja. Den kaufe ich Ihnen jetzt ab.
Mein Vater war ein Wanders. Steckt's auch im Blut. Drum wandere ich, solang ich kann, und schwenke meinen Hut.
Der Griff, der liegt richtig gut in der Hand. Ich merke hier am Berg, dass der Stock, auf den ich mich stützen kann, doch eine ganz angenehme Funktion hat. Jetzt geht's sehr steil hoch. Puh. Ich stütze mich viel stärker auf den Stock als weiter unten. So, geschafft. Ich bin oben auf der Teufelskanzel.
Allerdings bin ich an diesem Wintertag der einzige Wanderer weit und breit.
Sie hörten eine Deutschlandrundfahrt von Florian Felix Wey. Manuskript und das Audio zur Sendung finden Sie im Internet unter deutschlandradio.de.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Schreiben Sie aufs erste Blatt Ihren Namen, Ihre Adresse und eine Faxnummer, unter der Sie zu erreichen sind, und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an die Redaktion. Ishiyama Shosai, Japan 171-0021 Tokio, Toshimaku, Nishiikebukuro 5-21-6-205. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann als Fax Ihre Zensur von 1 bis 10 Punkten, 10 sehr gut, und den Text, damit Sie selber verbessern, was Sie geschrieben haben und sich überlegen, woher diese Fehler kommen und was Sie noch üben müssen. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach.
Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 429. Von Direktvertrieb spricht man, wenn der Verkäufer keinen Laden hat, der Kunde also nicht zu ihm kommen kann, sondern er zum Kunden kommt. Besonders bekannt sind Staubsaugervertreter, die von Tür zu Tür gehen, einen Staubsauger bei sich haben und darum bitten, den Staubsauger mal vorführen zu dürfen. Wer sieht, wie sauber sein Teppich wird, bestellt sich dann vielleicht so einen Staubsauger, der den Staub besonders gut wegsaugt. Aber so direkt braucht der Direktvertrieb nicht zu sein. Es gibt viele Firmen, die ihre Produkte nur im Direktvertrieb verkaufen, aber keine Vertreter haben, die bei den Leuten an der Tür klingeln. Wenn man daraus ein soziales Ereignis macht, nehmen sich die potenziellen Kunden dafür mehr Zeit, als wenn ein Staubsaugervertreter ins Haus kommt, und beim Einkaufen mit anderen zusammenzukommen, macht den Leuten mehr Freude, als alleine einem Staubsaugervertreter beim Staubsaugen zuzusehen. Besonders Rentner, die viel allein sind, und Frauen schätzen das Einkaufen als Gemeinschaftserlebnis in einer kleinen Gruppe. Viele denken auch, dass sie Geld sparen, wenn sie die Waren direkt vom Produzenten bekommen, aber da das meist Firmen sind, die ihre Produkte nur im Direktvertrieb verkaufen, erkennt man oft nicht, ob die Waren besonders preiswert sind. Der Vergleich mit ähnlichen Produkten, die man anderswo zu kaufen bekommt, ist schwierig, und wenn einem etwas ziemlich teuer vorkommt, wird einem gesagt, dass das besonders wertvolle Produkte sind. Besonders Hausfrauen kommen gerne zu einer Verkaufsparty, vor allem in einsamen Gegenden, in denen es kaum noch Geschäfte gibt. Sich etwas übers Internet zu bestellen und dann nach Hause geliefert zu bekommen, ist sehr praktisch, aber dabei fehlt vielen das Einkaufserlebnis, das man beim gemeinsamen Einkaufen hat. Und in einem Warenhaus kaufen zwar viele gleichzeitig ein, aber nicht gemeinsam, wie es bei einer Verkaufsparty der Fall ist. Wer im Direktvertrieb arbeitet, ist meist nicht bei der Firma angestellt, sondern macht das freiberuflich, ist also selbstständig. Da kann man sich seine Zeit einteilen, wie man will, und Urlaub machen, wann man will. Man bekommt vielleicht 20% oder 30% vom Umsatz, aber wenn sich die Kunden später noch mehr bestellen, bekommt man davon, was die Kunden dafür bezahlen, auch noch 20% oder 30%. Das kann man als passives Einkommen bezeichnen, weil man für diese Umsatzbeteiligung nichts mehr zu tun braucht. Wo Nahrungsergänzungsmittel oder Kosmetika verkauft werden, bezeichnen sich die Verkäuferinnen als Beraterinnen, denn die Kunden wollen sich, ehe sie sich so etwas kaufen, beraten lassen. Die Beraterinnen haben manchmal einen Stand auf einer Messe oder in einem Warenhaus, aber mehr Freude machen ihnen Verkaufspartys. Da lädt eine Frau Freundinnen, Bekannte und deren Bekannte zu sich nach Hause ein, und dann kommt die Beraterinnen, um ihnen alles zu erklären. Der Gastgeberin macht das Freude, und dazu kommt für sie auch noch, dass sie manches umsonst bekommt. Herr und Frau Fritz verkaufen Schmuck nicht nur bei Verkaufspartys, sondern auch an Ständen auf Messen und in Warenhäusern. Sie haben aber beide auch noch einen Hauptberuf. Er arbeitet freiberuflich als Fachmann für Informationstechnik, und sie ist selbstständige Friseurin. Sie sind beide reiselustig und fahren gerne in ganz Deutschland herum, aber das müssen sie auch, denn sie müssen viel Geld verdienen, um ihre Schulden zu bezahlen, weil der Bauträger, der ihre Hälfte eines Doppelhauses umgebaut hat, zahlungsunfähig geworden ist und sie nun vieles, was der von ihrem Geld noch nicht bezahlt hatte, noch einmal bezahlen müssen. Der Schmuck, den sie verkaufen, ist nicht besonders wertvoll, ist also zum Beispiel nicht aus Gold. Man sagt, das ist Modeschmuck. Der soll vor allem gut aussehen, aber die Gastgeberin, bei der sie an dem Tag sind, ist davon überzeugt, dass die Magnete, die in den Schmuckstücken sind, ihr auch gegen Husten geholfen haben. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 429. Danke.